Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.
Berühmte Worte von Hugo von Hofmannsthal in seinem Chandisbrief. Vertont von Manfred Trojan und choreografiert von Reinhild Hoffmann. Während unsere Kritikerin auf dem Weg ins Studio ist, gibt es auch die ersten Premierenkritiken über Drei Menschen im Krieg und Laibach. Sie passen in keine Schublade, diese sieben Männer. Die Band, die vor 40 Jahren im Reich von Josep Tito gegründet wurde. Von den Gründungsmitgliedern mit Malevichs schwarzem Kreuz, die mit den Symbolen des Totalitarismus spielen, ist keiner mehr dabei. Aber es gibt Laibach noch. Die Musik von Bach und Wagner beschäftigt die Slowenen Julian Assange und Edward Snowden. Und weil sie bei jedem Projekt immer noch alles gegen den Strich bürsten, spielt sie in Nordkorea. Nun beschäftigt Laibach wieder einmal das Volk in einer als Musical ausgewiesenen Inszenierung mit Texten von Heiner Müller. Regisseurin Anja Quickert hat Deutschlandfunk Kultur schon die Frage beantwortet, was diese beiden miteinander verbindet.
Oh, ich finde eigentlich viel mehr, als man vielleicht spontan denkt. Also die größte Gemeinsamkeit ist natürlich, dass sich beide immer mit dem Trauma der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen, mit Totalitarismus, mit Faschismus und diesen Strukturen, aber auch mit den Symbolen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Gemeinsamkeit.
Wir sind das Volk, zu erleben heute im Berliner Hebbel am Ufer. André Mumort, ein Musical im herkömmlichen Sinn, kann ich mir in dieser Konstellation überhaupt nicht vorstellen. Wie ging es Ihnen?
Nein, ich glaube, da fängt die Ironie des ganzen Projektes eigentlich auch schon an bei dieser Betitelung, indem man das ein Musical nennt. Das ist es natürlich nicht. Es ist im weitesten Sinne ein Konzert oder eine szenisch angedeutete Konzertperformance, muss man vielleicht sagen. Denn es werden auch Texte von Heiner Müller rezitiert, gesprochen. Es sind zwei Schauspielerinnen beteiligt, Agnes Mann und Susanne Sachse, die immer wieder auch in wechselnden Kostümen an die Rampe treten und klassische Ausschnitte aus Heiner Müller Texten rezitieren. Aber natürlich ist es vor allen Dingen ein Laibach-Konzert.
Das heißt, es war was für ein Bild auf der Bühne?
Also ich würde mal sagen, man kann von einer ziemlich klassischen Konzertkonstellation sprechen. Im Hintergrund sind die Musiker untergebracht, die für den Rhythmus zuständig sind. Da ist sehr viel Schlagwerk im Spiel, auch Bass. Vorne gibt es ein Streichquartett und einen Pianisten eben am Klavier. Und Platz eben für die Sängerinnen und Sänger beziehungsweise für diejenigen, die die Texte darbieten. Und es gibt, und das ist sehr beeindruckend ausgefallen, eine ganze Menge Projektionen, die nicht nur auf die Bühne gebracht werden, sondern das gesamte Publikum überschwemmen, muss man sagen. Das ist sehr beeindruckend, gerade zum Beispiel, wenn einer der Performer, der Sänger Sveto Kobal, das alte Flieger grüß mir die Sonne Lied singt, und dazu verwandeln sich so Flugrouten erst zu Stacheldraht und dann tauchen überall so Hakenkreuze auf der Landkarte, die die gesamte Bühne ausmacht in dem Moment, und man merkt, das sind die Orte, an denen die KZs gestanden haben in der Nazizeit.
Zu Beginn der Sendung haben wir auch ein Fitzelchen Laibach-Musik zu hören bekommen. Paarungsdrang heißt dieser Track. Wir müssen natürlich wissen, worum genau drehen sich die Heiner Müller Texte, aber eigentlich haben sie es ja jetzt schon angerissen.
Na, es geht sehr stark um die Biografie eigentlich von Heiner Müller. Es beginnt mit seiner Kindheit, es beginnt eben mit diesen Erfahrungen, die er als sehr junger Mensch in der Nazizeit gemacht hat, zum Beispiel damit, dass sein Vater von der SS abgeholt und ins KZ gebracht wurde. Und da kommt diese Ambiguität von Laibach ins Spiel, die ja immer provozieren, ein bisschen mit dieser Nazi-Ästhetik, mit der Ästhetik der totalitären Systeme. Und das ist auch an diesem Abend so. Es gibt fast schon nostalgisch eingeblendete Familienfotos von SS-Männern. Es gibt eine Hitlerrede, Ballade, die eingespielt wird. Und da könnte man schon fast wieder auf diesen Gedanken kommen, ja, das wird auch so ein bisschen ästhetisiert, das wird so ein bisschen verharmlost vielleicht sogar oder verhübscht, aber dann wird immer wieder der Text von Heiner Müller dagegen gehalten. Und diese sehr spezifische, sehr widerständige, barsche Beschreibung dieser Erfahrung in der Nazizeit und in der Zeit, die danach kam. Und dadurch wird es sofort klar, dass der Abend eine sehr eindeutige Stoßrichtung hat. Also diese deutsche Geschichte sehr, sehr, sehr kritisch auch ins Auge zu fassen.
Dass dieses Projekt trotzdem offiziell ein Musical heißt, entpuppt sich ja jetzt als Mogelpackung, aber doch durchaus zum Guten.
Es ist auf jeden Fall eine vielschichtige Collage, würde ich sagen. Eine Hommage vielleicht auch an Heiner Müller und seine Texte, die mit der Musik eigentlich eine gute Verbindung eingehen. Beides ist hart, beides ist kräftig, beides hat eine Intensität. Auch wenn ich sagen würde, dass die Laibach-Musik das vielleicht ein bisschen zu genüsslich auskostet, sich ein bisschen zu sehr darin badet, in diesem Müller-Ton und es natürlich auch auf diese sehr martialische, maskuline Weise überdreht. Aber dann gibt es auch einen sehr schönen Punkt, als das Ganze eigentlich zu Ende ist, betritt Peter Mlaka, der ist so ein bisschen der Grand Seigneur und Philosoph von Laibach, die Bühne und wendet sich ans deutsche Volk, an uns, das Publikum und sagt, wir trauen euch immer noch nicht, ihr Deutschen. Er liest da einen deutschen Text ab und sagt, wir haben aber eine Lösung für das Problem gefunden, wir werden über die deutschen Betten die deutschen Gene verändern, wir sind nämlich das Volk. Und das fanden, glaube ich, auch alle im Publikum einen ziemlich schönen Schluss für diesen sehr harten und finsteren Abend.
Und das auch noch in diesen Tagen. André Mumot über Laibachs Wir sind das Volk mit Texten von Heiner Müller. Morgen und übermorgen gibt es noch Vorstellungen. Identität, Exil, Krieg, das ist es, was die israelische Dramatikerin Maya Arad Yassur vor allen anderen Themen beschäftigt. International ist sie unterwegs, Gott wartet an jeder Haltestelle und Suspended waren in deutschen Theatern schon zu sehen. Heute Abend ist ihr fünftes Stück am Schauspiel Köln uraufgeführt worden, Bomb, Variationen über Verweigerung.
Bombardierst du den Markt?
Absolutely not!
Hitler versteckt sich in einem Kindergarten! Bombardierst du den Kindergarten?
Was ist, wenn der Kindergarten leer ist?
Ja, du weißt ja nicht, ob er leer ist oder nicht.
Moment! Hitler ist dort in dem Kindergarten!
In dem Kindergarten und in dem Kindergarten sind Kinder! 27 Kinder! Hitler sitzt mittendrin. Wenn du bombardierst, tötest du 27 und rettest 1,5 Millionen Kinder. Wenn du nicht bombardierst, rettest du 27 und lässt 1,5 Millionen im Stich.
Es gibt hier keine Gefahr! Das ist ein Entenschießen!
Quack, quack, quack! Quack, quack!
Bum, bum!
Bomb, Variationen über Verweigerung von Maya Arad Yassur. Dorothea Markus, da draußen ist Krieg. Er könnte überall auf der Welt stattfinden, denn die Welt ist ein riesiges Stück Arsch mit blutigen Kriegshämorrhoidenanfällen. Das ist sozusagen die Unterzeile dieses Stücks. Wie heftig ist denn die Geschichte?
Die Geschichte ist schon sehr heftig, sie ist aber auch sehr konstruiert und daraus wird auch gar kein Zweifel gemacht. Es ist im Grunde ein Stück, so eine Mischung aus einer Sinfonie und einer Netflix-Serie, die von ganz oben herab auf einzelne Schicksale und einzelne Perspektiven auf Krieg zoomt und gleichzeitig aber auch so eine prototypische Antikriegserzählung ist im Grunde. Sehr vielstimmig, sehr viel perspektivisch und das Ganze aber tatsächlich aus der Sicht einer Künstlerin beschreibt. Das ist ganz schön komplex, aber gleichzeitig ist es auch eine sehr wuchtige und irgendwie so eine Mischung aus zynische und tragikomische Erzählung darüber, dass eben Krieg eine zwanghaftige Notwendigkeit im System des Menschen ist, vielleicht auch des kapitalistischen Systems. Und es gibt da auch noch andere sehr schöne Antikriegssätze sozusagen, wenn man das in dem Zusammenhang so sagen darf. Der Gestank des Krieges tritt in den blitzsauberen Toiletten hoch. Also das ist schon ja sehr antikriegshaft und gleichzeitig aber erzählt es eben auch sehr klare Einzelschicksale.
Und welche Einzelschicksale sind das? Also aus der Perspektive der Künstlerin, gibt es welche Figuren in diesem Stück?
Ja, das ist gar nicht, also es wird, das ist einiges zu beschreiben. Es beginnt sozusagen wie so eine Kritikerrunde. Die Künstlerin Naomi macht reißt sich die Haare aus und macht daraus Ikarusflügel. Sie in einem Aquarium mit Kirschblut darin. Und wie so eine Art von Assoziationsbrücke geht es dann über in das nächste Schicksal, als sie nämlich eine Kindheitserinnerung hat, so wie die Madeleine bei Proust sozusagen, wird auf einmal ihre Erinnerung hochgekommen, wie ihr Vater einen anderen Soldaten beauftragte, ihr Kirschen mitzubringen, weil ihr eigentlicher Vater nämlich aus dem Krieg so traumatisiert zurückkam, dass er letztendlich nichts mehr für sie fühlen konnte. Und insofern ist das so eine Art von, es fragt dieses Stück eben auch nach der Aufgabe von Kunst. Kann die Kunst sozusagen ein Trauma überhaupt aufarbeiten? Ist das der Sinn von Kunst? Oder also sie beginnt sozusagen in so einer, das ganze Stück beginnt in der Inszenierung auch wie so eine Art von Kritikerrunde. In der Mitte steht das Kunstwerk. Das ist so eine Art von Atompilz, der aber auch gleichzeitig ein Kirschbaum sein könnte. Also mit diesen Ambivalenzen wird permanent gespielt. Und drumherum ein Stuhlkreis könnte therapeutisch sein, könnte aber eben auch eine Kritikerrunde sein. Und dann schwurbeln sozusagen die Schauspieler erstmal drauf los in diesem floskelhaften Feuilleton-Talk. Ist das überhaupt noch Kunst? Und wie ist das? Welche Ebene hat das so? Also wie eben Kritiker so sprechen, bis es dann eben in die anderen Schicksale geht. Da ist dann eben auch noch ein Drohnenpilot, dessen Erektion eigentlich, je höher er in die Wolken steigt, desto höher auch seine Erektion steigt, der dann aber plötzlich von Gewissensbissen gepeinigt wird, als er eine Schule bombardieren soll, die aber vielleicht auch ein Munitionslager sind, also diese ethischen Fragen, die sich da immer ergeben. Und dann gibt es auch noch das Schicksal eines Kindes in einem Kriegsgebiet, das kann bewusst irgendwo sein, ob Belgrad oder Beirut oder sonst wo, das eben auch traumatisiert ist, weil es seinen Vater verliert, der ihm seinen Fotoapparat hinterlässt und der später ein großer Künstler wird. Also Sie sehen, es ist total komplex und gar nicht so einfach nachzuerzählen.
Ja, und die Arbeit von Regisseurin Lily Spikes, hat sie das trotz aller Verwirrung angesprochen?
Ja, ich finde, dass sie es sehr gut versteht, in dieser Abstraktion, dieser eigentlichen Kunstmarkt-Ausgangssituation, sehr schön die Schauspieler mit sehr einfachen Mitteln doch tief in diese Schicksalserzählung rein zu versetzen versteht. Also zum Beispiel der Drohnenpilot wird gespielt von Niklas Bender. Der steht dann, der setzt sich dann einfach eine Sonnenbrille auf, steigt auf einen Stuhl, als Symbol seines Aufstiegs und schwenkt so ein bisschen mit einer Nebelmaschine herum. Man sieht sofort diesen Drohnenpilot vor sich und gleichzeitig ist er aber immer noch in dieser Kritiker-Kunst-Situation. Und das ist sehr schön gemacht und gleichzeitig hat sie, das hat mir sehr gut gefallen, so eine rätselhafte, also allgemeingültige Ebene eingefügt, in dem da so ein Kind, so ein rätselhaftes Kind, denn alles kommt ja aus so einer Kindheitstraumatisierung heraus, einfügt mit so einem Karnevalskostüm, das aber auch einmal so Seil springt, mit so einem Haar, aus Haar geknüpften Seil. Das hat so ein bisschen was Rätselhaftes dann.
Aber alles im Allen kann ich sagen, ich habe eine durchaus zufriedene Kritikerin gehört. Dorothea Markus, nach der Uraufführung von Bomb-Variationen über Verweigerung von Maya Arad-Yassur, die nächsten Vorstellungen im Schauspiel Köln sind am 15. und 29. Februar. Über das große chilenische Theaterfestival Santiago Amil hat Fazit berichtet, die Wut über verfehlte Politik in vielen Ländern Lateinamerikas, das überschattet auch das Theater. Folgerichtig hat die zweite Ausgabe des Theaterfestivals Adelante in Heidelberg dieses Thema, diese Situation aufgegriffen. Zur Halbzeit hat Fazit berichtet, nun zieht Susanne Burkhardt Bilanz. Was ist Ihnen in diesen Tagen am stärksten in Erinnerung geblieben?
Ja, ein großes Thema, nämlich starke Frauen. Das war ganz überraschend. Ein Thema, das sich durch viele Arbeiten zog. Frauen, die sich auflehnen gegen Rollenzuschreibungen einer machistischen Gesellschaft, gegen Gewalt durch Männer, gegen die Erwachsenen. Und es gab viele politische Statements am Ende von Aufführungen. Besonders bei den chilenischen Arbeiten wurden Transparente entrollt. Da wurde das eine Auge zugedeckt als Symbol gegen die Gewalt gegen Demonstranten in Chile, denen halt oft Augen ausgeschossen werden auch. Und ja, diese politischen Statements gaben dem Ganzen irgendwie auch so eine Dringlichkeit, dem Festival.
Und die Produktion, welche hat Sie, aber auch alle anderen, die dabei waren, überzeugt?
Es gab ein Stück, was, glaube ich, so ein bisschen das Highlight war, eine Arbeit von Marco Layera. Das ist ein chilenischer Regisseur. Der war zu Gast mit Paisajes para no colorear, das heißt nicht auszumalende Landschaften. Das sind 9 junge Mädchen, die sind zwischen 9 und 17 Jahre alt und die sind Laiendarsteller und die gehen auf die Bühne mit einem solchen Selbstbewusstsein und klagen ein System an, das ihnen nicht zuhört, ein System, in dem sie vergewaltigt werden, indem sie Kinder kriegen müssen, obwohl sie vergewaltigt wurden. Ein System, in dem sie ihnen vorgeworfen wird, sich zu sexy anzuziehen und deshalb selber schuld zu sein, wenn Männer sie anmachen. Und diese, ich würde mal sagen, Hymne der Solidarität, das war ein so starkes Zeichen, eine Arbeit, die auch vor einem Jahr schon in Berlin zu sehen war. Die Leute, die Zuschauer in Heidelberg sprangen auf, es gab Standing Ovations und es gab auch Schülervorführungen und es gab eine Schülerin, die in das Gästebuch geschrieben hat, das sind die besten 6,50 Euro, die ich jemals ausgegeben habe. Also es gab wirklich tolle Produktionen, vielleicht nenne ich einfach noch 2, eine Solo-Performance der Brasilianerin Grace Passo, in der eine Stimme verschiedene Materien heimsucht und in diesem Fall eben diese Performerin, eine schwarze Frau, und was die Stimme mit dem Körper der Frau macht, und da geht es ganz viel um Individualität, um Identität. Und das ist ein ganz philosophischer und künstlerisch sehr, sehr starker Abend. Das nur mal vielleicht als ein Beispiel einer Arbeit aus Brasilien.
Sie haben ja zum Abschluss des Festivals eine Diskussion moderiert, in der es um die Zukunft ging. Die Zukunft vor dem Hintergrund all dessen, was Sie jetzt gerade skizziert haben. Gab es denn auf dem Podium konkrete Antworten?
Naja, es gab zunächst einmal konkrete gemeinsame Verunsicherungen. Es wurde vor allen Dingen die Frage diskutiert, was kann Theater überhaupt leisten, was soll es? Den Auftakt machte ein freier Vortrag des brasilianischen Soziologen Jesse de Souza. Der hat sich viele Jahre mit Klassenstrukturen beschäftigt in Brasilien, darüber auch viele Bücher geschrieben, ist gerade Gastprofessor an der Pariser Sorbonne. Und Jesse de Souza hat versucht zu erläutern, die sehr komplexen Verbindungen zwischen Brasilien, seiner Heimat, und den USA, hat beschrieben, wie dieser Subkontinent immer noch als Hinterhof der Vereinigten Staaten verstanden wird. Und er versuchte zu verdeutlichen, wie Rassismus funktioniert, nicht nur als Frage der Hautfarbe, und hat auch erklärt, welche Rolle Bolsonaro hat als Protagonist eines Krieges zwischen den Armen, wie er es nennt. Und wir können ihn mal selber hören.
Bolsonaro jetzt, er attackiert die Kunst, die Universitäten, die Wissenschaft, das Theater, das Kino und so. Und das Volk, das ihn gewählt hat, den armen Volk, unterstützt das, weil dein ganzen Leben, die Leute, die Wissenschaft und die Kenntnisse und den guten Geschmack repräsentiert haben, haben diese Menschen von oben nach unten geschaut. Das muss man da verstehen.
Ja, also de Souza konstatiert so eine Art verzerrten Klassenkampf, in dem Bolsonaro Hass schürt auf die da oben und sich so Wähler sichert und gleichzeitig die Armen gegeneinander aufhetzt.
Ist dann auch besprochen worden, was Theater jetzt und mittelfristig tun kann?
Ja, aber die Antworten fielen dazu jetzt auch nicht so ganz eindeutig aus. Es gab die Sorge der Theaterleute auf dem Podium. Das war eben zum einen Claudia Eid aus Bolivien und Marco Layera aus Chile, 2 Regisseurinnen. Marco Layera sagte, der saß übrigens auf dem Podium mit eingegipsten Armen, weil er bei den Demonstrationen in Chile mit Polizisten aneinander geraten ist. Und wir hören vielleicht mal, wie er diese Situation beschreibt.
Tanto in Chile como en Europa, son las élites las que vienen a ver el teatro.
Also er sagt, in Chile, genau wie in Europa, geht nur eine Elite ins Theater. Das zeitgenössische Theater ist ein Theater der Elite. Die Frage für uns ist, wie können wir die Zugänge demokratisieren, damit wir nicht nur die Privilegierten, die Künstler und die Intellektuellen erreichen. Und weiter sagt er halt, die Kulturinstitutionen müssen rausgehen, dorthin, wo die Leute sind, die sich eben keine Theaterkarten leisten können, die Leute, die man eben sonst nicht erreicht.
Diese Frage stellt sich ja in Deutschland auch immer wieder. Ist es einfach möglich, so rauszugehen?
Im Prinzip ja. Man muss vielleicht noch wissen, dass in Chile oder überhaupt in den lateinamerikanischen Ländern ja nicht so ein tolles Theatersystem existiert wie bei uns. Die meisten Künstler arbeiten da quasi ohne Honorar, werden ganz selten bezahlt, haben relativ wenig Unterstützung, müssen andere Jobs machen. Und von daher sind sie einerseits ja frei zu machen, was sie wollen, aber andererseits dann eben auch nicht. Also wenn zum Beispiel, das hat Marco Layera beschrieben, er versucht hat, okay, wir gehen mal in bestimmte Theater und spielen dort umsonst, weil wir wollen da nichts verdienen. Berlin, wir wollen einfach Leute erreichen, die sich das sonst nicht leisten können. Dann kann es eben passieren, dass der Betreiber des Theaters sagt, nee, nee, das machen wir mal lieber nicht, weil die gewöhnen sich da dran und wollen dann halt immer umsonst ins Theater gehen und deswegen schließen wir euch das Haus dafür nicht auf. Und da, an solchen Widerständen scheitert es. Es gab dann die Idee, ob man vielleicht als Aktivist eher was erreichen kann oder eben einfach Straßentheater macht. Also gab es verschiedene Optionen. Es gab dann allerdings von der bolivianischen Regisseurin Claudia Eid noch so einen ganz schönen Satz, den können wir vielleicht noch kurz hören.
Ahora hay una cosa que para mí es importante de repente.
Die sagte nämlich, das sei eine Frage für sie immer wieder, die sie beschäftigt. Muss Kunst, muss Theater nützlich sein? Und da kann man natürlich mit Blick auf das, was Theater auch sein kann, nämlich nicht nur ein Ort der Aufklärung, sondern eben auch ein Ort des Rauschhaften und der Verschwendung, kann man natürlich sagen, nein, Theater muss nicht immer nützlich sein. Aber in einer Situation, wie wir sie gerade in Lateinamerika haben, ist ein Anliegen, einen sozialen, politischen Protest vielleicht zu transportieren, dann doch so stark, dass das andere, das rein ästhetische Theater da vielleicht gerade nicht so viel Platz hat.
Susanne Burkhardt mit ihrer Bilanz über die Themen des Iberoamerikanischen Theaterfestivals Adelante, was so viel wie Vorwärts heißt. In Heidelberg ist es heute zu Ende gegangen und hier in Fazit geht es jetzt weiter mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schauspieler Volker Spengler ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren in Berlin, teilte die deutsche Presseagentur mit. Berühmt geworden war der gebürtige Bremer mit seiner Rolle als transsexuelle Elvira Weishaupt in dem Film In einem Jahr mit 13 Monden von Rainer Werner Fassbinder.
Eigentlich habe ich Goldschmied lernen wollen, aber sie haben keine Lehrstelle gefunden für mich als Goldschmied. Nur eine als Metzger. Das ist einfacher gewesen damals, eine Lehrstelle als Metzger zu finden.
Spengler wirkte auch in den Fassbinder-Filmen Die Sehnsucht der Veronika Voss, Die Ehe der Maria Braun und in der TV-Miniserie Berlin Alexanderplatz mit. Beim Regisseur Christoph Schlingensief gehörte er oft zum Ensemble, darunter im grotesken Mauerfall-Film Das deutsche Kettensägenmassaker. Begleitet von Protesten ist gestern Abend der 15. Dresdner Semperopernball über die Bühne gegangen. Vor der Semperoper hatten rund 500 Menschen gegen die Veranstaltung demonstriert. Außerdem musste das offizielle Programm geändert werden. Silvio Tschage.
Die Ordensverleihung an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi hatte im Vorfeld zu so heftigen Diskussionen geführt, dass Promis und auch Preisträger ihre Teilnahme am Ball absagten. Und dies war auch das Thema Nummer 1 auf dem Ball. Allerdings kamen auch viele Dresdner vor die Semperoper, um ein Zeichen zu setzen. Nach dem Motto, wir lassen uns den Ball nicht kaputt machen, feierten sie vor der Oper ihren Open-Air-Ball. Amnesty International demonstrierte mit ca. 30 Leuten, um auf die Missstände in Ägypten aufmerksam zu machen, jedoch demonstrierten sie stumm. Man wollte die Dresdner, die feiern wollten, nicht stören.
Mehrere hundert Braunkohlegegner haben vor der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst an Armin Laschet gegen den NRW-Ministerpräsidenten demonstriert. Vor der Veranstaltungshalle in Aachen sangen sie am Abend ein Schmählied auf den CDU-Politiker und den Energiekonzern RWE. Aus ihrer Sicht hat sich Laschet zu wenig für den Erhalt von 5 Dörfern am Braunkohletagebau Garzweiler eingesetzt. Thomas Wenkert.
Die kostümierten Braunkohlegegner zogen mit Särgen durch die Innenstadt. Auf den Särgen standen die Namen von den Orten, die noch dem Tagebau Garzweiler II in der Nähe von Mönchengladbach weichen sollen. Es sei nicht mehr notwendig, die 5 betroffenen Orte wegzubaggern, wenn Deutschland 2038 aus der Kohle aussteigt, so die Organisatoren. Sie lehnen auch das geplante Kohleausstiegsgesetz ab. Deutschland werde mit diesem Gesetz seine Klimaziele verfehlen. Die Demonstranten bezeichneten Laschet als so wörtlich Braunkohle-Junkie.
Über diese Nominierung freut sich keiner. Das Filmmusical Cats, die Komödie A Medea Family Funeral und der Actionstreifen Rambo Last Blood haben in diesem Jahr jeweils 8 Chancen auf goldene Himbeeren. Alle 3 sind unter anderem in der Sparte Schlechtester Film nominiert. Das gaben die Verleiher von Hollywoods Spottpreisen heute, einen Tag vor der Oscar-Gala, bekannt. In der Spitzenkategorie mischen auch noch die Psychothriller The Fanatic und The Haunting of Sharon Tate mit.
Das Coronavirus, es verbreitet sich weiter. Gleichzeitig aber meldet die Weltgesundheitsorganisation, dass nicht nur Verschwörungstheorien falsche Informationen verbreiten, sondern auch diese Internet-Trolle, die bezahlt werden, um Menschen zu verängstigen. Hartwig Tegeler hat sich deshalb Gedanken gemacht, inwieweit das Kino mit seinen Bildern steuert, was wir wahrnehmen, denken und fühlen.
Das Virus heftet sich an die Zelle wie ein Schlüssel in das passende Schloss. Irgendwo auf der Welt traf das falsche Schwein auf die falsche Fledermaus.
Zwei Experten analysieren ein tödliches Virus.
Haben Sie je etwas Vergleichbares gesehen?
Nein. Und es verändert sich weiter. Es versteht uns weit schneller, als wir es verstehen.
Es hat ja auch nichts anderes zu tun.
Nein, hier hören wir nicht zwei Wissenschaftler der WHO auf einer global übertragenen Pressekonferenz über das Coronavirus sprechen. Es ist eine Szene aus Steven Soderberghs Virenthriller Contagion, Englisch für Ansteckung. Bei iTunes in diesen Tagen zum Download-Hit avanciert. Als ob das Schauen dieses Spielfilms eine Informations-, eine Orientierungslücke füllen könnte, die in der Realität im Umgang mit den Corona-Infektionen klafft. Der Eindruck, dass sich die beiden Wissenschaftler in diesem 10 Jahre alten Film über das Heute unterhalten, verstärkt den Eindruck, dass das Fiktive hier auf surreale Weise real, fast dokumentarisch wirkt. Zunächst ist nur ein Husten zu hören. Gwyneth Paltrow als Mitarbeiterin eines Bergbauunternehmens auf dem Hongkonger Flughafen hat sich infiziert. Zu Hause in den USA stirbt sie auf rätselhafte Weise innerhalb kurzer Zeit. In einer Albtraummontage bereist Steven Soderbergh quasi nun die Infektionsstationen. Von Hongkong nach London, nach Minneapolis, nach Tokio, da wo die ersten Infizierten sterben. Das Virus,
es wird sich ausbreiten.
Es ist in der Welt. Flughäfen, hustende Menschen, Menschen mit Atemschutz. Später, wenn die Pandemie quasi explodiert ist, Männer in den weißen Vollkörperanzügen. Sind das die Bilder aus den Nachrichten oder die aus dem Kino? Realität und Fiktion geben sich in unserem Bilderzeitalter die Hand. In Contagion und den anderen Virenthrillern in jedem Fall.
Stand gestern Abend sind 5 Tote und 32 Verdachtsfälle.
Wie in Contagion springt das tödliche Virus auch in Outbreak, lautlose Killer von 1995, vom Tier auf den Menschen über. Wolfgang Petersens Film beginnt mit einem Zitat des Molekularbiologen Joshua Lederberg.
Die einzige Bedrohung für die Vorherrschaft des Menschen ist das Virus.
Outbreak beschwört also von Beginn an effektreich das Apokalyptische, transportiert durch den Viren Alltagshorror.
Alarmierend hohe Sterblichkeitsrate. Alles innerhalb eines Radius von 3 Meilen.
Aber die Angst, die Urangst, an die der Virenthriller andockt, woher stammt sie? Der afrikanische Medizinmann in Outbreak gibt der Gier des weißen Mannes die Schuld.
Er glaubt, dass die Götter von den Männern, die Bäume fällen, im Schlaf geweckt worden sind. Sie sollten dort aber nicht sein und das hat die Götter verärgert.
Der Dschungel und die Tierwelt in Outbreak, lautlose Killer, sie haben nichts Liebreizendes, sondern nur Dunkles, Bedrohliches. Die Furcht davor, was da tödlich lauert, wird psychoemotional in uns angetrieben von der Ahnung, dass unsere Naturbeherrschung den Bogen überspannt hat und nun die Natur zurückschlägt. Und wenn sich das alles mit sinistren Biowaffenplänen des industriell-militärischen Komplexes und der Globalisierung verbindet, Flugverkehr, Warenströme, dann hat das Virus alle Chance zu springen, sich zu verbreiten, uns zu eliminieren. Zur Erinnerung, die Mutter aller Virusfilme, Terry Gilliams 12 Monkeys, endet mit der Szene auf dem Flughafen, wo dann die Pandemie ihren Ausgang nimmt. Und nun die Frage, auf die in der Realität wie in der Dramaturgie eines Films alles hinausläuft. Wie geht der Mensch mit der Ausbreitung des Virus um? Wird sein Handeln solidarisch, gar empathisch bestimmt sein oder vom Gegenteil? Das Virus-Infektionsgenre, der Zombie-Film, beantwortet diese Fragen extrem pessimistisch. Mit den Nullerjahren und Danny Boyles Film 20 Days Later ist der Zombie ja nicht nur der altbekannte wiederbelebte Tote, sondern das von einem Virus infizierte menschliche Wesen. Viel von unserem unbewussten Angstmaterial geht in dieses Narrativ ein. Bei Danny Boyle, genauso wie in Francis Lawrence Film I Am Legend, hier sind die Zombies ebenfalls Opfer einer Virusinfektion, stellt sich am Ende gar die Frage, ob die Infizierten / Untoten nicht ein menschliches Bewusstsein behalten haben. Einer der berührendsten Zombie-Filme ist der Arnold Schwarzenegger-Film Maggie von 2015. Wir sehen den mürrischen Farmer, Schwarzenegger, der verzweifelt zuschauen muss, wie seine infizierte Tochter kurz vor der Verwandlung in eine Untote steht.
Ich kann einfach nicht mehr. Du musst es tun.
Eine herzzerreißende Szene.
Bitte.
Dieses Ende von Maggie, heute gesehen, macht klar, wie unsere Emotionen angesichts des aktuellen Geschehens sich mit den fiktiven Bildern, die wir kennen, verschlingen. Beide befeuern sich gegenseitig. Schwer ist das eine in unserem Inneren von dem anderen zu trennen.
Fazit, die Kultur vom Tag. Zweifel, die verzweifeln lassen, stand das heute Abend ganz groß, wenn auch unsichtbar, über dem Theater Bonn. In Ludwig van Beethovens einzigem Oratorium Christus am Ölberge verzweifeln ja die Jünger. In Hugo von Hofmannsthals Ein Brief scheitert der Dichter Chandos an der Komplexität der Welt. Manfred Trojan hat dazu Musik geschrieben. Die Choreografien dazu, die die inzwischen 76 Jahre alte Reinhild Hoffmann mit dem Volkwang Tanzstudio erarbeitet hat, sind heute Abend von Sängern und Chören des Theaters Bonn und des Beethoven-Orchesters Bonn begleitet worden. Wiebke Hüster war für Fazit bei dieser Premiere. Hofmannsthals Chandos-Brief, geschrieben am Anfang vom Ende der österreichischen K&K-Monarchie, die große Klage eines jungen Mannes als auseinanderfallendem Individuum in einer auseinanderfallenden Welt. In der heutigen Uraufführung klingt das für Manfred Trojan so.
Aber auch die irdische Begriffe entziehen sich mir. Wie soll ich es versuchen, diese seltsamen geistige Qualen zu schildern? Das Emporschnellen der Fruchtzweige über meinen ausgestreckten Händen. Dieses Zurückweichen des murmelnden Wassers vor meinen Lippen.
Wiebke Hüster, was hat Reinhold Hofmann dazu gemacht?
Ah, sie hat es wunderbar reduziert. Sie hat also, was auch akustisch sehr, sehr schön ist und die Musik wirklich so ganz intim und nah klingen lässt, sie hat also erstmal ein Halbrund in die Bühne bauen lassen als Rückwand in Anthrazitgrau, das so ganz klar ist, man ist eingeschlossen in diesem Kunstraum. Hier gibt es nichts Naturalistisches, nichts Realistisches, nichts Natürliches, gar nichts, nur Oper, nur Kunstraum. Und das ist ganz, ganz toll. Und dann hat sie in die Mitte der Bühne ein riesengroßes Buch gelegt. Ein Buch, das wirklich die Ausmaße eines Doppelbetts hat. Und am Anfang erkennt man das gar nicht so genau. Man sieht es, da sieht es aus wie eine Steinbank. Aber es wird dann gedreht von dem Sänger und von Holger Falk und dann auch aufgeklappt. Dann kann es als Projektionsfläche dienen und es begleitet uns auch im zweiten Teil. Also das Bühnenbild ist in beiden Stücken dasselbe und das ist ganz toll, weil das so eine Verbindung schafft, so eine visuelle, ästhetische Verbindung in dieser Reduziertheit, die Reinhold Hoffmann hier fantastisch gut gelungen ist. Und sie macht auch wirklich mit Holger Falk kaum etwas. Und darin besteht ihre große Kunst. Wie er sitzt, wie er geht, das ist so natürlich. Das kommt so aus dieser Musik und aus diesem Text, aus dieser Verzweiflung heraus, dass das wirklich ganz wunderbar ist.
Ich habe es gesagt, das einzige Oratorium von Ludwig van Beethoven, Christus am Ölberge, hat Reinhold Hoffmann zu dieser sehr reduzierten Uraufführung dann eine Klammer zu Beethoven knüpfen können oder schließen können?
Ja, das macht sie ganz, ganz feinsinnig. Also erstmal besteht ihre Kunst in Beethovens Oratorium darin, dass sie sehr gut den Chor bewegt. Die bewegen sich sehr natürlich, die agieren voll mit, die sind ungeheuer beteiligt am Geschehen. Auch hier ist das Grau, auch in den Kostümen, ein weiteres Ruhe hineinbringendes Element. Jesus selbst trägt so einen beigefarbenen Pullover, Leinen und Wolle, also ganz schlichte Materialien. Der Seraph Ilse Ehrens singt diese Rolle wunderschön, wirklich mit ganz strahlender Stimme und auch mit einer ungeheuren darstellerischen Wärme bringt sie Trost in dieses Stück. Sie ist in leuchtend Blau gekleidet, das ist aber wirklich der einzige Farbton so. Jetzt denkt man am Ende des Oratoriums, wenn der Chor singt und wenn es wirklich alles preiset, singt, dann kurz davor kommt eben Holger Falk, der Lord Chandos, nochmal herein, stellt sich dort auf zwischen den Akteuren dieses ganz anderen Stücks und zitiert den Beginn aus Beethovens Heiligenstädter Testament, wo Beethoven sagt, wisst ihr eigentlich, wie schwer das für mich war, als wie ausgestoßen ich mich gefühlt habe, wie unerträglich wirklich schwer es für mich war, dass ich so schlecht hörte, dass ich so taub war. Wie schwer es für mich war, teilzuhaben am Leben, ein Mensch unter euch zu sein, sozusagen. Ja? Und dann versteht man diese Klammer. Dann hat man das Gefühl, okay, man kann auf unterschiedliche Art und Weise aus der Welt herausfallen. Und das, was Reinhold Hoffmann hier ganz klug, ganz reduziert vorschlägt als Trost, glaube ich, muss man sagen, ist doch vielleicht die Auseinandersetzung mit der Kunst und der Trost aus der Spiritualität, also aus der Religiosität, der uns letztendlich das alles ertragen, überstehen und der uns auch dazu führt, Empathie zu empfinden und uns zu vereinen, zusammenzutun mit anderen, zu wissen, dass es denen auch nicht anders geht. Und das inszeniert sie eigentlich vor allem in diesem Beethoven-Teil sehr, sehr schön. Die Tänzer schließen sich wie Jünger um Jesus und auch der Chor ist voller Anteilnahme.
Eine ergriffene Wiebke Hüster über Beethovens Christus am Ölberge und Manfred Trojans Ein Brief, choreografiert von Reinhild Hoffmann. Die nächsten Vorstellungen in Bonn sind am 14. Februar und am 12. März. Verzweiflung war es nicht, was diesen Abend prägte, wohl aber das, was die Zeitungsfeuilletons in dieser Woche zu beackern hatten. Das Stichwort für Klaus Pukatzki und seine Kulturpresseschau.
Worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien denn am meisten geärgert? Das fragt der Tagesspiegel jeden Sonntag. Über die Pietätlosigkeit von Titelschlagzeilen in Bezug auf das Coronavirus, antwortet die Schauspielerin Sesse de Terzian. Die Titel schüren das ohnehin schon existierende rassistische Gedankengut, das sich aus Dummheit, Angst und Unwissenheit verbreitet, sagt sie dem Tagesspiegel. In Zeiten, wo Rassismus salonfähig geworden ist, ärgert mich das zutiefst. Da ist sie wahrlich nicht die Einzige und schon gar nicht in dieser Woche. Zwar muss man im Laufe eines politischen Lebens manche Kröte schlucken, aber man darf nicht selbst zur Kröte werden. So zitierte die Tageszeitung Taz Hildegard Hambrücher, verstorben 2016 und einst eine verantwortungsbewusste und kluge Vorzeigepolitikerin der FDP. Politik ist was für Profis, zitierte der Tagesspiegel Dagmar Rosenfeld, die Chefredakteurin der Tageszeitung Die Welt. Und was ist Politik in Erfurt, wo sich im Thüringischen Landtag der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit den Stimmen der AfD von Björn Höcke wählen ließ? Das Problem der Erfurter Kungelei von CDU und FDP mit der AfD liegt, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der Kombination aus Dummheit und Fahrlässigkeit, mit der hier Politiker, die sich konservativ und liberal vorkommen, auf das Spiel hereingefallen sind, das die AfD mit ihnen treibt, meinte Jürgen Kaube. Wenn Kemmerich und seine Mitstreiter in FDP wie CDU ernsthaft geglaubt haben sollten, sie könnten, nachdem er sich durch Höcke und dessen Leute hatte wählen lassen, irgendeine Unterstützung aus dem Rest des Parlaments bekommen, muss man an ihrem Verstand zweifeln. Bei manchen muss man aber auch schon an der Sprache zweifeln, etwa wenn der noch CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring in der ARD auftritt. Moring wollte in den Tagesthemen sagen, dass er und seine Parteikollegen keinerlei Verantwortung dafür tragen, dass Kemmerich nun von Höckes Gnaden ins Amt des Ministerpräsidenten aufgestiegen war, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Moring sagte aber stattdessen, wir sind völlig unverantwortlich für das Wahlverhalten anderer Fraktionen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Man kann nur sagen, leider ja, völlig unverantwortlich, fand in der Süddeutschen Alex Rühle. Was heißt noch bürgerlich, wenn die AfD mit dem Begriff wirbt? Was bedeutet konservativ, wenn man, statt die Demokratie zu bewahren, bereit ist, gemeinsame Sache mit einem Faschisten zu machen? Fragen über Fragen. Der Vorgang in Thüringen ist, stand in der Welt, in der Geschichte der Bundesrepublik bisher einmalig. Er deckt das Gefährdungspotenzial auf, das darin liegen kann, dass durch rechtsextremistische Kräfte der Parlamentarismus als Herz der repräsentativen Demokratie gelähmt werden kann. Das sagte im Interview Andreas Wirsching, der Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte. In dem Maße, in dem es der äußeren Rechten gelingt, die demokratisch-parlamentarische Willensbildung zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, droht die Entstehung eines Vakuums. Und dann wächst auch ihre Chance, ihre eigene Agenda zu platzieren und gerade konservative Parteien vor sich herzutreiben. Oder auch Medien. Der Demokrat, so lautet der Titel des neuen Spiegel. Demokrat mit einem Ä und dem dazu passenden Bild des AfD-Politikers Björn Höcke, der ja nach einem Gerichtsurteil getrost als Faschist bezeichnet werden darf. Demokrat, das soll wohl suggerieren, dass der Dämon, zumindest aber das Dämonische an der Herrschaft ist, kritisiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung den Spiegeltitel. Überraschenderweise handelt die dazugehörige Story im Heft vor allem vom Ungeschick und der Schwäche des Führungspersonals von CDU und FDP, schreibt Claudius Seidel. Demokratie meint also eher die Herrschaft der Dämlichen und fällt auf die Erfinder des Begriffs zurück. Spiegelsprache, ganz schwere Sprache. Thüringen hat einen gewaltigen Schaden, meinte in der Frankfurter Allgemeinen Juliane Stückrath und erinnerte noch einmal an vieles, was nach der Wiedervereinigung nicht gut gelaufen ist. Fehler, die zu Beginn der 1990er Jahre aus Mangel an Erfahrungen, aus Gier oder aus Angst in vielen ostdeutschen Kommunen gemacht wurden, wirken sich bis heute auf die Erscheinungsbilder der Städte und auf das Lebensgefühl dort aus. Vielleicht könnte ein ehrliches Aufarbeiten auch Neiddebatten entschärfen. Und da verlangt die Ethnologin aus dem thüringischen Eisenach von den Kandidaten der demokratischen Parteien, um der AfD die Aufmerksamkeit zu entziehen, einiges. Sie müssen sich den verdrängten Konflikten seit der Neugründung Thüringens 1990 stellen und fragen, wo die Transformation kommunikative Blockaden verursachte, die mühsam hinter einer formelhaft erscheinenden Sprache verborgen werden, damit man unangreifbar bleibt. Diese Sprache vermittelt dem zuhörenden Wähler allzu oft den Eindruck, ausgeschlossen zu sein aus der politischen Kommunikation. Also keine Expertensprache mehr. Einfach Deutsch sprechen, bitte.
Die Kulturpresseschau von Klaus Bukatzki, die Zeitungsfeuilletons dieser Woche. Von dieser Fazitausgabe verabschiedet sich Gabi Wuttke.